Die Baba.
Moin.
Hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes und auch Kleines und Feines. Bei mir ist heute eine Frau zu Besuch. Sie ist zwischen zwei Welten, der Wirtschaft und dem Mitgefühl. Manchmal wünscht man sich in der Wirtschaft mehr Mitgefühl und manchmal in Berufen, wo viel Mitgefühl ist, etwas mehr Wirtschaft. Sie ist nämlich im Hospiz und dort arbeitet sie. Herzlich willkommen, Mareike Dunsen aus Hannover.
Hallo.
Bei mir in meiner Sendung ist es so, dass ich am Anfang immer gucke, so, wie sind die Menschen eigentlich aufgewachsen? Was haben die für eine Kindheit gehabt? Wie sah das so aus? Wenn du so kurz beschreiben würdest, wie du aufgewachsen bist, wie würdest du das machen?
Oh, ganz liebevoll. Ganz liebevoll, gut behütet. Manchmal vielleicht ein bisschen zu gut.
Wieso zu gut? Gibt's das überhaupt?
Oh, ich weiß nicht so richtig. Also je besser es irgendwo ist, desto schwerer fällt es einem ja dann auch davon wegzugehen, ne? Weil es so schön sicher ist und so wohl gekümmert und so weiter.
Ja.
Aber man darf ja auch seine Flügelchen selber ausstrecken und muss mal irgendwann den Absprung schaffen.
Ja, aber dafür hast du ja die gute Kindheit im Herzen.
Ja, absolut. Da bin ich auch sehr dankbar für. Aber es hat es nicht leichter gemacht, den Schritt zu gehen, zu sagen so, nee, macht ihr mal. Genau, ich bin in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen tatsächlich. Als ich geboren wurde, lebte meine Uroma noch und meine
das
Großeltern.
Heißt, Eltern, ja, Großeltern, ja, und Urgroßmutter.
Ja.
War das bewusst so angelegt oder entwickelte sich das?
Also ich glaube, ein Teil war bewusst und ein Teil war es halt so, wie es war. Meine Mama hat das Haus von meinen Großeltern übernommen und ich kam auf die Welt und dann haben sie umgebaut und ich bin da rumgestöpselt und ja, dann haben wir da halt alle zusammen gewohnt, ne?
War das gut? War das normal? Oder wie würdest du, oder war das eher so ein Kuddelmuddel, so ein Durcheinander, wo alle irgendwie waren?
Nee, für mich war es total normal und wunderschön. Also ich würde es auch nicht vermissen wollen. Es gab super, also natürlich auch Reibereien, wie das so ist. Aber
das ist ja normal.
Das ist ganz normal, genau. Aber gerade so das Zusammenleben mit den unterschiedlichen Generationen und den unterschiedlichen Herausforderungen, also das hat mir auf jeden Fall gut getan, würde ich sagen. Und es war halt auch super, einfach runter zu Oma und Opa zu gehen, ne? Also
die sind ja auch manchmal netter als die eigenen Eltern, ne? Ich habe manchmal gesagt.
Mein Opa hatte zum Leidwesen meiner Mutter sehr kreative Aufräumstrategien. Puppenbett auf, Sachen rein, Puppenbett wieder zu. Fertig, wir können in den Garten. Alles klar.
Ach, herrlich. Ja. Hast du deinen Opa auf deiner Seite gehabt?
Absolut.
Das ist sehr gut. Ja. Hat es sich damals schon bei dir abgezeichnet in deiner Kindheit oder in der Jugend, dass du irgendwas mit Menschen machen möchtest?
Oh, mit Menschen auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ich mag Menschen einfach. Ich finde es super.
Ehrlich?
Ja. Jede Begegnung hat irgendwas Inspirierendes und irgendwas, was ich davon mitnehmen kann. Und ich finde Menschen großartig.
Da haben wir was gemeinsam.
Schön.
Das ist ja schon mal. Dann kann das vielleicht ein gutes Gespräch werden mit uns beiden. Und dann hast du BWL studiert. Da haben wir auch etwas gemeinsam. Also ich habe kein BWL studiert. Ich habe Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt.
Ja, ich Industriekauffrau.
Ach nein, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine kaufmännische Ausbildung gemeinsam. Mhm. Und ich wollte eigentlich BWL studieren. Mhm. Dann bin ich auf die schiefe Bahn gekommen.
Jetzt beim Radio, genau.
Ja, genau. Warum hast du denn diese pragmatische, numerische, sichere Karriere eingeschlagen?
Weil ich unbedingt was mit Fremdsprachen machen wollte und dann dachte ich so, oh, Fremdsprachenkorrespondentin, das war jetzt irgendwie nicht so und dann dachte ich, na ja, dann gehe ich in einen großen Konzern, da kann ich ganz viel lernen, kann ganz viele Menschen kennenlernen, große Bereiche, also bunt, breit gefächert und dann habe ich gesagt, nach dem Abi wusste ich nicht so ganz genau, was ich studieren soll und dann dachte ich, ach, bevor du einfach BWL studierst, wie jeder, denn ich weiß, was er tun soll, machst du lieber eine Ausbildung zur Industriekauffrau, dann guckst du mal, welcher Bereich dir da gefällt und wenn du dann Bock hast, dann studierst du nochmal das, wo es dann halt hingehen soll. Ja, und dann bin ich da in einen großen Konzern gekommen, habe da meine Wege gehen dürfen, habe mega viel Spaß gehabt und wollte dann natürlich mich weiterentwickeln und dazu brauchte ich dann ein Studium und dann bin ich mal abends noch schön in die Abendschule beziehungsweise in die Abenduni gegangen sozusagen und habe nebenberuflich studiert, morgens Schreibtisch und abends auch Schreibtisch, nur ein bisschen anders.
Und wie warst du dann am Ende dieser Reise?
Wie
warst du
kaputt.
Dann? Das glaube ich, deswegen frage ich. Kaputt. Warst doch völlig im Eimer, oder?
Ich war komplett in Ors, könnte man sagen.
Im Ors, genau.
In Ors, ja. Ja, war wild. War eine wilde Zeit, hat mich aber mega geprägt und ich bin auch froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich habe halt immer gearbeitet, also ich habe immer mein Geld verdient. Klar wurde ich auch unterstützt, aber gerade so, ich bin mega praktischer Mensch und muss, also mir geht es darum, dass ich die Dinge auch anfassen kann, die ich da tue. Und
du hast einen ordentlichen Händedruck, das habe ich vorhin schon gemerkt. Du kannst richtig zupacken.
Auf jeden Fall.
Ja, ja und dann?
Ja, und dann habe ich nebenbei studiert so und habe meine Wege da gehen dürfen und habe als Referentin der Bereichsleitung gearbeitet, ganz zum Schluss.
Krass.
Ja.
Und dann kam irgendwann der Bruch, wo du gesagt hast, irgendwas fehlt mir.
Ja, schon irgendwie so irgendwie gemerkt, dass da irgendwas noch fehlt und irgendwas noch kommen muss, das auf jeden Fall. Der Hauptpunkt tatsächlich, muss ich sagen, war so ein bisschen der Schmiss ins kalte Wasser. Unser Standort in Hannover wurde geschlossen und ich hätte versetzt werden sollen müssen, sage ich jetzt mal. Also ich hätte eine andere Stadt müssen. Das wollte ich nicht.
Ja, was hat dich bewogen, dann zu sagen, okay, du hättest ja auch in eine andere Firma gehen können.
Absolut, ja.
Auch als BWLerin, als Kauffrau arbeiten können. Aber du hast gesagt, nee, das hat jetzt irgendwas bei mir in Bewegung gesetzt.
Ja.
Und den Kompass neu gesetzt.
Ja, absolut. Also grundsätzlich habe ich im Bewerbungsprozess oder habe ich so ein bisschen rechts und links geguckt und gedacht, ach, eine gleichwertige Stelle zu suchen, das kann ja nicht so schwer sein, gerade in Hannover. Und je mehr ich Stellenanzeigen gelesen habe, desto mehr habe ich innerlich gemerkt, nee, das ist gar nicht das, was ich machen wollte. So mein altes Team, mein alter Chef, das war das, was mich gehalten hat. So die Sachen,
das
also
Menschliche,
die,
das ja, Zwischenmenschliche.
Die, ja, genau, mein Team, das war, ich habe es geliebt einfach und bis heute auch noch Kontakt. Und die Tätigkeiten, die ich da ausgeführt habe, die waren für mich richtig vernünftig und wichtig und hat Sinn für mich gemacht und ich konnte mich einbringen und so. Und habe mir dann aber gewünscht, nee, ich möchte diese Kenntnisse, die ich da oder diese Erfahrungen, die ich da sammeln durfte, wirklich richtig sinnstiftend einsetzen. Und habe dann gedacht, was ist mir wirklich auch noch ein großes Anliegen? Und ein großes, großes Anliegen ist die Begleitung sterbender Menschen. Und dann habe ich gedacht, so, meine liebe Freundin, Bekannte.
Wie bist du denn darauf gekommen? Das ist ja nun wirklich ganz weit weg von der BWL, von der Welt der Kaufleute.
Mir persönlich ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Tod in der Gesellschaft nicht ausschließen und nicht tabuisieren und dass wir da offen drüber reden dürfen.
Wann hast du denn das erste Mal bewusst mit dem Tod zu tun gehabt?
Also ganz bewusst irgendwann in der Grundschule, als meine Uroma, besagte Uroma, bei uns auf der Diele in einem Sarg aufgebahrt wurde. Da erstmal bewusst.
Ja.
Und dann haben wir aber auch meine Oma, die bei uns im Haus lebte, bis zum Tod zu Hause versorgen können und pflegen können.
Wie war denn das allererste Mal, als du deine Uroma aufbewahrt gesehen hast? Gesehen, sie ist tot.
Ja, war schön eigentlich. Also meine Oma hat mit 90 entschieden, mit 90 stirbt man.
Ja.
Und dann legt man sich bitte schön ins Bett und stirbt auch.
Ja.
Doof nur, dass das 4 Jahre gedauert hat, ne? Da war der Prozess des Sterbens eigentlich eher spannend für mich von außen zu sehen, weil ich natürlich als kleines Kind überhaupt nicht verstanden habe, warum steht die denn jetzt nicht mehr auf?
Ja.
Und irgendwann wollte sie dann wieder aufstehen, konnte aber nicht, weil sie ja schon vorher jahrelang im Bett gelegen hat.
Ja.
Also wir sind da sehr, sehr offen mit umgegangen. Also meine Mama hat mich da zwar sonst ein bisschen schützen wollen, sage ich jetzt mal im Rahmen der Überführung, weil ich da halt noch sehr klein war, aber auch so zur Beerdigung und so, das war nie Thema, dass ich da nicht mit kann, wenn ich möchte. Also meine Eltern haben mich immer sehr begleitet bei dem, was ich gerne machen wollte, haben mich aber nie irgendwo hingeschubst oder gedrängt, was ich nicht wollte. So, und von daher war das für mich eigentlich ganz normal. Bei uns ist auch wirklich noch die Totenfrau rumgegangen, hat an der Tür geklingelt und hat gesagt, der Nachbar ist gestorben oder die Tante Hilde oder wer auch immer.
Ja.
So, es gehört dazu.
Und du hast das Wort schön gerade verwendet für den Tod deiner Oma.
Ja.
Was war denn das Schöne daran?
Also das ist ja meine, bei meiner
oder
Oma.
Urgroßmutter.
Ja, bei meiner Urgroßmutter, da habe ich das gar nicht so richtig gesehen. Also da sah sie einfach für mich aus, als würde sie schlafen.
Ja.
Und 2013 ist meine Oma verstorben, nachdem wir sie fast 2 Jahre zu Hause gepflegt haben. Und das war insofern schön, weil wir da als Familie so, so zusammengewachsen sind und auch so daran gewachsen sind, an diesem gemeinsamen Sterben irgendwie, ne? Also weil. Ich meine, natürlich ist meine Oma gestorben, das war ihr Leben. Sie hat ihr Leben betrauert sozusagen, hat ganz, ganz viel aus ihrem Leben erzählt und wir haben begleitet. So, also wirklich, wir waren so Wegbegleiter. Und natürlich war das traurig, wir haben aber auch viel zusammen gelacht. Also auf dem Sofa gesessen, zusammen geweint und haben im nächsten Atemzug aber noch Sekt aus einer Schnabeltasse angestoßen an Opas Geburtstag. So, weil sie einfach mit anstoßen wollte und dabei sein wollte. Und die war bei uns im Wohnzimmer, mitten im Geschehen. Und es gehörte einfach dazu. Es ist ein Abschnitt des Lebens, der da sein darf.
Ja. Wie alt warst du zu dieser Zeit?
Wie alt war ich denn 2013? 22?
Also das war für dich der Grund, dich mit dem Thema Sterben zu befassen.
Ja.
Und die Kenntnis aus der BWL hast du ja auch mitgehabt und hast gedacht, komm, das bringe ich jetzt irgendwie zusammen. Das heißt, diesen Schritt bist du bewusst gegangen.
Ja. Ganz bewusst. Also mein großer Wunsch oder meine Vision irgendwann ist, dass ich gerne mal tatsächlich ein Hospiz leiten möchte, weil ich glaube, also weil ich mir das zutraue und auch glaube, dass ich menschliche Komponenten, die dafür erforderlich sind, aber halt auch BWL-Kenntnisse sozusagen, Erfahrungen mitbringe, die das wertschöpfend kombinieren können einfach. Und was natürlich aber nicht, was ich nicht oder man nicht vergessen darf, ist, dass ich ja sehr spät mich erst zu meiner Ausbildung entschieden habe mit 30, sodass ich jetzt gerade im Hospiz arbeite, um die nötige Berufserfahrung zu sammeln.
Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt an dieser Stelle sagen darf, aber ich nutze das jetzt einfach mal. Solltest du ein eigenes Hospiz aufmachen? Und ich müsste ins Hospiz, dann hätte ich gerne Zimmer bei dir.
Ach ja, das ist so meine Vision für irgendwann.
Von der Kauffrau zur Hospizangestellten. Mareike Dunsen hat eine spannende Reise hinter sich und arbeitet jetzt im Hospiz. Wann hast du denn das erste Mal die Berührung mit dem Hospiz gehabt?
Ich glaube, durch damals die Frau eines Arbeitskollegen, die eins in der Nähe von Glückstadt leitet. Also da hatte ich schon mal so Berührungspunkte.
Glückstadt an der Elbe?
Ja.
Ah, okay. Was hast du vorher von Hospizen gedacht?
Nicht so viel, ehrlich gesagt, weil ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt habe und ich auch tatsächlich nie eins betreten oder gesehen habe. Bis ich selber angefangen habe, mich mit meinem Ehrenamt im Rahmen meines Ehrenamtes da auseinanderzusetzen.
Was für ein Ehrenamt war das?
Ich bin Sterbebegleiterin.
Ach ja, das machst du schon, hast du schon
das
vorher gemacht?
Angefangen, also als ich in der Ausbildung war zwar schon, also das habe ich noch nicht in meinem kaufmännischen Kontext gemacht, sondern halt als ich dann mit der Berufsausbildung zur Pflegefachfrau angefangen hatte, weil mir halt das Begleiten der Sterbenden so wichtig war und ich das schon von Anfang an quasi mitmachen wollte sozusagen.
Ja, jetzt springen wir ein kleines bisschen. Mhm. Wir haben nämlich den Bereich der Pflege jetzt gerade übersprungen, weil wir schon tief im Hospiz waren. Ja, ja. Aber du hast ja den Umweg über die Pflege gemacht, beziehungsweise den Weg. Ist ja kein Umweg, sondern...
Nee, genau. Das war eigentlich der Weg ins Hospiz, weil um im Hospiz arbeiten zu können, das ist zwingend Voraussetzung, dass man eine Pflegefachfrau ist, beziehungsweise Krankenschwester oder Gesundheits- und Krankenpflegerin, je nachdem, welche Berufsausbildung man gemacht hat. Seit 2020 heißt es halt Pflegefachperson. Genau, und mit dem Wissen, ich möchte irgendwann im Hospiz arbeiten, habe ich gesagt, so mit 30, ne, kann man ja nochmal machen.
Ja, klar.
So eine Ausbildung.
Na klar.
Kein Problem.
Man lernt ja nie aus.
Nee, und das sowieso
ist ja,
nicht.
Das sind ja alles Sachen, die haben wir dann ein Leben lang auf der Festplatte. Wie war denn deine Ausbildung in der Pflege?
Mega interessant, intensiv, inspirierend. Ich habe mich so entwickelt, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mich da persönlich auch nochmal so entwickeln kann in dieser Ausbildung, weil ich mich so intensiv mit mir selber auseinandergesetzt habe in dieser Zeit einfach nochmal.
Immer inwiefern?
Schon, wenn man Menschen begleiten möchte, egal in was für einem Kontext, ist es ja ganz wichtig zu wissen, was ist meine eigene persönliche Haltung zu bestimmten Themen. Welche Werte sind mir wichtig?
Ja.
Mit was für einer Haltung und mit was für Werten möchte ich in dieses Zimmer gehen? So? Bis wohin gehe ich? Wo ist eigentlich meine eigene Grenze? Was verlangt der Mensch gerade von mir? Kann ich das mitgehen oder nicht? Und das war also mega.
Was ist denn das, was du gelernt hast, was du vorher nicht hattest, wo du gesagt hast, das sind Werte oder Fähigkeiten, Kompetenzen, die ich durch die Ausbildung gelernt habe, die mich im Leben weitergebracht haben?
Oder die mir bewusster geworden sind, könnte ich glaube ich sagen. Eher Authentizität. Auf jeden Fall Authentizität.
Was verstehst du darunter? Da verstehen wir immer unterschiedliche Dinge darunter.
Also für mich bedeutet das, dass ich ganz genau weiß, wer ich bin und was mir wichtig ist. Dass ich das mitnehme in mein Handeln, aber dass ich genauso gut mich auch zurücknehmen kann und sagen kann, das bin ich bis hierhin und das bist du und das ist auch okay. Also es hat natürlich ganz viel mit Respekt und Akzeptanz auch zu tun an der Stelle. Aber für mich persönlich ist es ganz, ganz wichtig, authentisch zu sein, weil die Menschen das spüren. Die spüren das, ob du denen was erzählst vom Pferd irgendwie oder ob du denen nur irgendwas erzählst, weil die es jetzt gerade hören wollen oder ob das deine wirkliche ehrliche Meinung ist.
Stößt du da auch mal an deine Grenzen?
Absolut. Also gerade wenn es so ethische Fragestellungen sind. Ich habe auf einer Intensivstation gearbeitet, bevor ich ins Hospiz gegangen bin. Und dann wir an diesen Punkt gekommen sind, was kann Medizin leisten? Und ab wann sprechen wir davon, was leistet sie mit einem Sehen, dass es eigentlich ethisch jetzt langsam kippt, sozusagen. Also was schaffen wir da? Medizin ist heute so weit fortgeschritten und kann Menschen am Leben erhalten, im wahrsten Sinne des Wortes, die so unglaublich schwere Verletzungen haben oder die auch schon unglaublich alt sind, deren Körper schon so viel geleistet haben, wo vor ein paar Jahren der Tod einfach unausweichlich gewesen wäre. Aber wir heute mit unseren ganzen Kenntnissen, wir wollen natürlich dann retten, retten, retten.
Ja.
Aber irgendwann ist der Punkt... Da sagt Oma Hilde, Leute, lasst mich mal in Ruhe jetzt. Haltet meine Flosse und lasst mich gehen in Liebe und Würde.
Ja.
Und das ist also gerade dieses Würdevolle, diesen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren. Unabhängig davon, was meine Meinung ist an dem Thema.
Ja.
Das ist nicht mein Thema, das ist die Entscheidung anderer Menschen. Ja. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass der Wille und die Wünsche der Menschen, die da bei uns im Bett liegen, wo auch immer jetzt, Krankenhaus, Hospiz, egal, dass die akzeptiert und respektiert werden und nicht die von der Mutter, dem Vater, der Oma, dem Opa oder wer auch immer da noch am Bett sitzt.
Ich finde das sehr mutig, dass du dich für die sterbenden Menschen entscheidest, weil der Tod ist ja immer präsent. Und ich habe vorhin ja schon mal gefragt, wie war dein erstes Mal im Hospiz? Da sind wir noch gar nicht zum Ende gekommen, weil wir jetzt ein bisschen den Schlenker über die Pflege gemacht haben. Mhm. Was war denn dein erster Eindruck, als du im Hospiz warst? Was hast du da erlebt?
Ja, mein erster Eindruck war tatsächlich schon im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, dass ich ein Hospiz betreten habe. Und es war so ein schöner, lebendiger Raum. Hier in Hannover war das erste Mal sozusagen, dass ich gedacht habe, so ja, hier kann ein Mensch Mensch sein mit allem, was er zu bieten hat. Mit allem, was er möchte oder halt auch nicht möchte. So, also es ist ein ganz herzliches, wohliges Gefühl. Und jetzt bei uns im Hospiz, das jetzt gerade erst neu aufgemacht hat, wenn man in dieses Haus reinkommt, jeder, der da reinkommt, sagt, und es ist ja so hell, hier geht ja wirklich das Licht auf. Ja, genau.
Ja.
Genau, das ist es.
Ich hatte große Angst, bevor ich das erste Mal ins Hospiz gegangen bin, weil ich gedacht habe, an jeder Ecke lauert der Tod.
Hinter jeder Tür steckt Leben.
So ist es, absolut. Ja. Ich glaube, das können wir gar nicht oft genug sagen und Menschen nochmal dafür begeistern und öffnen, zu sagen, guckt euch ein Hospiz an, geht hin, da ist Leben.
Ja.
Was meinst du, warum wir im Leben, in unserer Gesellschaft so eine Angst vor dem Tod haben oder beziehungsweise über den Tod zu sprechen? Warum ist das so ein Tabuthema?
Meine Standardantwort, das werde ich echt oft gefragt, ist ja noch keiner zurückgekommen und hat gesagt, wie es ist, ne? So,
also, das ist die beste Erklärung. Die habe ich noch nie gehört.
Also das ist so mein Standardsatz, ne? Wovor haben wir Menschen Angst? In der Regel vor Dingen, die wir selber noch nie erlebt haben oder wo noch keiner uns gesagt hat, wie es war. Und ehrlicherweise, der Tod ist so eine Sache, ne?
Ja.
Also das glaube ich einfach, weil ich glaube, dass ein elementarer Teil dessen ist, dass wir selber uns noch nicht so richtig trauen, uns mit unserer eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen.
Ja.
Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Menschen damit anfangen zu sagen, wir werden irgendwann sterben. Es wird so sein, es ist biologisch, wir können es nicht ändern. Und ich habe so und so viel Leben und wie möchte ich denn leben? Und was ist das Schlimmste, was passieren wird? Ich werde sterben, okay, das ist dann so. Was ist mir wichtig bei diesem Abschnitt des Sterbens? Dann hast du das abgehakt, kannst einen Haken dran machen, ist geklärt für mich im Kopf und dann kannst du dich 100% auf das Leben fokussieren, was da ist.
Lebst du auch so?
Ja. Ja. Ich habe in meiner Handtasche immer ein Zentimetermaß, tatsächlich.
Ja.
Ja.
Das heißt.
Willst du sehen?
Das will ich jetzt sehen. Willst du wirklich sehen? Das will ich jetzt sehen. Was machst du damit?
Ja, das ist total geil eigentlich. Also, es ist wirklich, ich nehme immer mal, darf man ja nicht sagen, mal einen großen
Einrichtungs-. Mareike öffnet die Handtasche.
Ja.
Es ist wirklich ein.
Es ist Maßband. Wirklich, ja, es war kein Scherz.
Ja.
Es ist ja wirklich kein Scherz. Und das führe ich mir gerne vor Augen und das nutze ich auch gerne, wenn Menschen mich genau sowas fragen tatsächlich oder ich für mich mal wieder mich sammeln muss, wo ich eigentlich stehe gerade. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine durchschnittliche Lebenserwartung von ungefähr 80 Jahren haben, 85 Jahren, kannst du jetzt hier mal so richtig einfach mal so einen Cut machen. So.
Das macht sie ja tatsächlich,
macht einen Cut, mal,
hat den Rest abgerissen.
Wie alt bist du, darf ich das fragen?
Ja klar kannst du fragen, ich bin 56. Was ist denn jetzt los?
Ja, das ist das, was übrig bleibt.
Nein!
Ja. Ja. Also wenn man sich das vor Augen führt, ne? Und dann kannst du dir halt überlegen, wie willst du dein Leben gestalten und worüber willst du dich eigentlich ärgern in deinem Leben?
Ja.
Leb das, was da ist. So, das ist dein Leben. Und nicht das, was morgen ist und nicht die Sorgen von nächster Woche und auch nicht die von in einem Jahr, wenn was weiß ich was ist. Heute.
Du bist aber auch echt ein Knaller. Du sagst mir das so knallhart ins Gesicht.
Ich dachte, du kannst das vertragen.
Naja, du sagst es aber auf eine Art, dass ich das vertragen kann. Absolut. Weil jetzt könnte man ja auch ganz anders sagen, mit erhobenen Zeigefinger und sagen, so, nu aber, ist bald vorbei.
Nee.
Du sagst das mit so einer ganz positiven Art, wo ich denke, stimmt ja, Red, jetzt sieh mal zu, dass du mal was aus deinem Leben machst.
Ja, es war, ist wirklich so.
Wie reagieren die Menschen, wenn du die so ansprichst?
Denen fällt alles aus dem Gesicht.
Ja.
Also meine Mutter hat sich, glaube ich, als ich das mal mit ihr gemacht habe, hat sie gesagt, das möchte ich jetzt nicht.
Ja.
Das mache ich jetzt nicht. Schieb an die Seite, schnell, schnell, weg, weg für später. Ich sage, genau, Mama, und genau das ist es. Und das kann ja jeder aber für sich machen. Ich bin ja, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht mein Ansinn, mit einem erhobenen Zeigefinger irgendwo zu stehen. Ich will nur sagen, wie ich lebe.
Ja.
Und warum mir das so viel wert ist,
ich habe dich gefragt und du hast geantwortet.
So. Ja, so ist es.
Und da habe ich den Salat. Aber das ist ja die Wahrheit, ne?
Ja, also, und das ich finde, das macht einfach jeden Tag so viel schöner und so viel wertvoller.
Ja. Ich finde das total schön und es berührt mich gerade zutiefst, mit dir auch lachend über das Sterben, über den Tod und über das Leben zu sprechen. Es gehört ja alles zusammen.
Ja, das eine geht ohne das andere nicht.
Wie können wir das Hospiz, die Arbeit im Hospiz, sichtbarer und wahrnehmbarer machen in der Gesellschaft?
Hm. Einfach vorbeikommen. Einfach, wenn irgendwas da ist, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja Hospize durchaus bei uns im Schaumburger Land. Tatsächlich ist es das allererste Hospiz, was jetzt geöffnet wurde. Es gibt ein unglaublich großes Interesse und wir müssen reden einfach. Also da dürfen darüber reden und ich rede gerne über meinen Job. Stoße natürlich auch oft an Grenzen, weil Leute sagen, oh nee, ist mir ein bisschen zu viel tot. Weil wenn mich meine Freunde fragen, wie war es auf der Arbeit, dann erzähle ich ganz oft von Sterben.
Ja.
Ganz, ganz viel und ganz oft.
Zur Wahrheit unseres Gespräches gehört, und ich weiß nicht, ob du das weißt, ich bin Schirmherr eines Hospizes und habe ich tatsächlich auch gelernt, damit umzugehen. Ich hatte nämlich große Angst, ins Hospiz zu gehen und da zu gucken und bin danach total fröhlich beseelt und positiv und inspiriert rausgegangen.
Ja.
Wie nimmst du Menschen wahr, die zum ersten Mal im Hospiz sind?
Erstmal ja ängstlich oder unsicher, weil die Menschen irgendwie nicht das erwarten, was sie dann da sehen. Also meiner Erfahrung nach jetzt so, ne, wenn ich die Menschen da in Empfang nehme, da ist ganz viel Skepsis, da ist natürlich auch ganz viel Last und ganz viel Trauer schon mit dabei, weil irgendwie ja klar ist, auch wenn das Hospiz nicht die letzte Wohnadresse, so sage ich mal, sein muss, es gibt ja auch immer wieder Menschen, die wieder ausziehen können, weil Krisen stabilisiert worden sind.
Ja.
Man muss aber auch ehrlich sagen, dass der Großteil der Menschen einfach bei uns verstirbt.
Ja, naja, aber schön, dass es Hospize gibt, weil sie den letzten Lebensabschnitt in Würde verbringen.
Ja,
können.
Und auch nicht nur für den sterbenden Mensch, weil der kann loslassen, weil der weiß, auch meine An- und Zugehörigen sind auch gut aufgefangen. Mhm. Und die An- und Zugehörigen wissen, boah, ich kann jetzt auch mal nach Hause fahren und durchatmen. Mein Mensch ist da gut versorgt und wenn mir aber danach ist, kann ich jederzeit wieder hin. Also bei uns sind ja Sachen möglich, da träumt man ja im Krankenhaus nur von.
Da sind wir jetzt fast am Ende und trotzdem habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Was würdest du dir denn wünschen für die Pflege und für das Hospizwesen in unserer Gesellschaft?
Mehr Anerkennung. Wobei ich, also mehr Anerkennung definitiv und Wertschätzung. Ich glaube, dass viele Menschen verkennen, wenn wir jetzt auf die Pflege speziell oder nur auf die Pflege gucken, dass die Menschen gar nicht sich vorstellen können, wie professionell die Pflege heutzutage ist und was erforderlich ist, um überhaupt professionell und gut in der Pflege arbeiten zu können, was ich alles auf dem Schirm haben muss, sage ich jetzt mal als Pflegekraft. Im Hospiz muss ich sagen, dass mir da aus der Gesellschaft wesentlich mehr Wertschätzung schon entgegengebracht wird, einfach weil es ist, oh, das könnte ich ja nicht.
Mhm.
Oh, das ist ja aber ja ein ganz wichtiger Job, ja. Da ist, glaube ich, in der Gesellschaft aber schon ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich bin Pflegekraft an Ort A oder B oder ich bin Pflegekraft in einem Hospiz. Und das darf gerne mehr harmonisiert werden und es darf gerne ja mehr anerkannt werden grundsätzlich, weil wir werden alle älter.
Und es geht in beiden Fällen ja um Menschen.
Ja, absolut.
Mareike, letzte Frage, wenn du dem Tod ein Wort geben könntest, welches wäre das?
Frieden.
Mareike, vielen Dank, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast. Mareike Dunsen. Dankeschön. Und Ihnen zu Hause und unterwegs am Radio, danke, dass Sie dabei waren und dass Sie zugehört haben. Mal sehen, wer als nächstes an die Tür klopft, wenn es wieder heißt, die Barbara hat Besuch.
Die Barbara.
Moin.
Hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek und in der NDR Niedersachsen App.